Science is interesting. If you don't agree, science is interesting. If you don't agree, you can fuck off.
Herzlich willkommen bei Biophon, dem Podcast, der faszinierende Faktenschnipsel mit den dahinterliegenden Grundideen verknüpft. Ich bin Erik.
Und ich bin Clara. Hallo.
Und wir sind bei Folge Nummer 6. Clara, hast du dir Folge 5 angehört?
Natürlich habe ich mir Folge 5 angehört. Du wirst lachen, aber ich war sogar live dabei, als sie aufgezeichnet wurde.
Sehr gut. Dann kannst du dich wahrscheinlich noch daran erinnern, worum es in Folge 5 ging.
Ja, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, worum es in Folge 5 ging. Und das würde ich, so wie es jetzt hier auch Tradition schon geworden ist, gerne in einem kleinen Satz zusammenfassen. Und zwar das Ganze ohne zu viel zu teasern, hoffentlich. Also letzte Woche, beziehungsweise vor 2 Wochen in der letzten Folge Biophon, hast du uns davon erzählt, was die Datenleitungen sind, die im Waldboden liegen. Du hast uns von fürsorglichen Bäumen berichtet und davon, dass es in der Pflanzenwelt eben keinesfalls still ist, sondern dass da eben ganz ordentlich gequasselt wird. So im Groben zusammengefasst, kann man das so sagen?
Das kann man so sagen. Das war eine schöne Zusammenfassung. Ja, es gab erstauntes Feedback auf die Folge. Ja, viele hätten nicht erwartet, dass es sowas gibt im Wald, weil ja tatsächlich die meisten Leute davon ausgehen, dass Pflanzen halt, wie ich das schon gesagt habe, einfach nur rumstehen. Und das war's.
Ja, stimmt. Aber jetzt gerade, wo du es sagst, wir hatten heute Mittag, lustigerweise in der Mittagspause, ein ähnliches Gespräch, wo eine Kollegin von mir sehr, sehr erstaunt darüber war, dass Pflanzen auch Hormone haben.
Pflanzen sind spannender, als man manchmal denkt und als man denen das manchmal zutraut.
Ja, das definitiv.
Und da steigt auch die Wissenschaft gerade erst so richtig ein.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich, wenn dann denkt man irgendwie so, man hat das alles schon, man weiß schon genau, wie das funktioniert und so. Und dann liest man irgendwas und kommt drauf, nee, weiß man eben nicht. Man hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist zwar so, aber wie genau das zustande kommt, who knows?
Weiß man nicht so genau.
Ja, genau.
So, klar. Ja. Breaking News letzte Woche.
Ja, die Breaking News sind ein sehr guter Einstieg. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und zwar haben wir, glaube ich, beide mit großer Spannung zugeschaut, wie der Rover auf dem Mars gelandet ist. Perseverance.
Oh, Wahnsinn,
großartig,
oder?
Ja. Die ersten Bilder sind schon da. Ich weiß nicht, ob ihr das alle gesehen habt. Wenn nicht, dann schaut es euch mal an. Es gibt sogar Videos mit Ton dahinter. Ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man sich vorstellt, dass die Bilder und der Ton von einem fremden Planeten kommen.
Ja, ich bin total enthusiastisch, was das angeht. Und ich finde es total super, dass wir einen Rover auf den Mars geschickt haben, der ausdrücklich dafür designt wurde, um nach Spuren von vergangenem Leben zu suchen.
Ja, genau. Als hättest du es geahnt, so die der Vorhersage-Podcast Biophon für euch. Denn wir haben in unserer ersten Folge ja schon über Leben auf dem Mars gesprochen. Genau, also wir interessieren uns für das Thema. Beide, glaube ich, total.
Absolut, absolut. Also damit konnte ich auch nicht mehr warten.
Das musste jetzt raus, ne?
Das musste in der ersten Folge direkt besprochen werden. Ich meine, wir wussten ja schon, dass Perseverance auf dem Weg ist zum Mars,
genau.
Aber nee, das konnte einfach nicht mehr warten.
Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Und es ist auch jetzt tatsächlich zu der aktuellen Folge ein sehr guter Einstieg. Ich möchte aber noch ganz kurz eine andere Breaking News einwerfen oder eine andere Neuigkeit einwerfen, die auch mit einer Folge zu tun hat, die wir gemacht haben, beziehungsweise die ich gemacht habe. Und zwar habe ich tatsächlich aus einer Verkettung von glücklichen Umständen heraus für morgen einen Impftermin ergattert.
Wow.
Genau, ja.
Du Glückliche. Ich werde noch eine Weile warten müssen.
Nee, das war auch, also es war einfach nur pures Glück, ne? Ich arbeite ja in der Uniklinik und aus Gründen haben die da gerade Kontingente übrig und haben die jetzt halt auf einer First-Come, First-Serve-Basis an ihre restlichen Mitarbeiter vergeben. Und
cool. Genau,
da ich natürlich, wie ich auch hier schon ausführlich kundgetan habe, sehr überzeugt davon bin, dass diese Impfung sehr sinnvoll ist, habe ich sofort hier geschrien und tatsächlich gibt's morgen Impfstoff für mich. Mal schauen, welcher.
Und wenn ich einfach mitkomme mit 1,5 Meter Abstand?
Ja, weiß nicht. Du kannst es versuchen. Ich habe sowieso schon überlegt, dass eigentlich die beste Strategie vielleicht, um früher geimpft zu werden, gerade professionelles Rumlungern vor Impfzentren ist, weil ja tatsächlich oft die Dosen nicht vollständig verimpft werden, beziehungsweise dann auch nicht so lange gelagert werden.
Nee, ich habe gerade eben gelesen, tatsächlich kurz bevor wir die Folge aufnehmen, habe ich gelesen, dass wohl Strafen geplant sind für Vordrängler.
Ach,
von,
wirklich?
Ich glaube, bis zu 25.000 Euro. Ich bin mir nicht sicher.
Krass.
Aber ja, es soll wohl bestraft werden, wenn man sich vordrängelt. Deswegen bleibe ich vielleicht einfach noch ein bisschen geduldig.
Ah, doch kein professionelles Rumlungern vor Impfzentren. Gut, also ich glaube, das war genug der Neuigkeit. Wir können eigentlich jetzt sozusagen mit der Geschichte anfangen, wenn du soweit bist, Erik.
Ich bin gerade jetzt, wo ich weiß, dass deine heutige Geschichte offenbar irgendwas mit der ersten Biofon-Folge zu tun hat, bin ich noch mal gespannter, als ich das so schon bin.
Ja.
Ich freue mich sehr.
Ja, also du kannst in deinem Kopf schon mal sich wieder ein bisschen zurückfühlen in die Faszination für den Mars Rover und sozusagen abheben in deiner Vorstellung ins Weltall. Denn da befinden wir uns heute, das kann ich schon mal verraten. Und es wird jetzt nicht so eine klassische Biofon-Folge, wenn man das überhaupt sagen kann, schon nach 5 Folgen, weiß ich nicht so genau, sondern so ein bisschen ein Sammelsurium an Sachen, die ich irgendwie cool fand. Genau, und ich habe dir, bevor wir aufgenommen haben, vorher 2 Audiodateien geschickt. Und das ist so unser Eingangsrätsel, das du jetzt dir einfach mal beantworten kannst. Du kannst dir ja vielleicht als erstes mal die erste Datei anhören. Und danach werde ich dich dann fragen, ob du irgendeine Ahnung hast, was man da hört und zu welchem Ereignis das gehören könnte. Es ist nicht ganz so einfach. Also schauen wir einfach mal.
Dann hören wir da mal rein.
Soyuz, this is Apollo. Now hatch 4 is open. Over. Roger. Hatch 4 is open. We are now equalizing the pressure. Okay. Between the docking module and the Soyuz.
Capcom. Tell him we're not hearing any seas.
Hello.
Okay, turn on the camera. Hit the remote. Okay. There.
Very, very happy to see you. This is Soyuz and the United States.
Command module Houston, we're still not hearing Soyuz well. Are you hearing them?
Okay, hast du denn schon eine Idee, was du da gerade gehört hast?
Das klang sehr nach einem Flug zur ISS oder einer anderen älteren Raumstation, weil ich habe das Wort Soyuz gehört und Soyuz heißen die Raumschiffe, mit denen Astronauten zur ISS geflogen werden.
Es ist tatsächlich ein Raumflug, es ist allerdings kein Raumflug zur ISS, sondern ein sehr viel früherer Raumflug. Ein sehr historischer, wie ich finde, oder ein sehr besonderes Ereignis. Ich lasse dich einfach noch mal ein bisschen weiter raten und wir hören uns jetzt noch die zweite Audiodatei an, die ich vorbereitet habe.
Let me call to express my very great admiration for your hard work, your total dedication in preparing for this first joint flight.
It's taken us many years to open this door to useful cooperation in space between our two countries. And I'm confident that the day is not far off when space missions made possible
by this first joint effort will be more or less commonplace.
And may I say, in signing off,
here's to a soft landing.
Okay, das war die zweite Audiodatei. Und hast du jetzt eine Idee, welche Mission ich damit meinen könnte?
Ich kann dir nicht die genaue Mission sagen, aber es geht ganz offensichtlich um einen Raumflug, der von der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten gemeinsam durchgeführt wurde.
Sehr gut.
Also wahrscheinlich vielleicht der erste Versorgungsflug zu einer Raumstation von russischem Boden aus oder sowas. Beziehungsweise, nee, kasachischen Boden, ne?
Ja.
Von Baikonur aus.
Genau, die haben da ihre Station.
Starten die Soyuz-Raketen. Mhm.
Also es ist tatsächlich eine gemeinsame Mission der USA und der Sowjetunion. Und es ist nicht nur irgendeine gemeinsame Mission, sondern es ist die allererste gemeinsame Mission dieser beiden Länder. Und was man eben in der zweiten Audiodatei hören kann, das ist Präsident Henry Ford, der sich nach dem erfolgreichen Rendezvous im Weltall bei den Astronauten der Apollo 18 meldet, denn das ist das amerikanische Raumschiff, das daran beteiligt ist, und den der Crew eben gratuliert zur erfolgreichen Mission. Und in der ersten Audiodatei hört man den Moment, in dem Apollo 18 an Soyuz 19 andockt. Das ist nämlich keine Raumstation, die da involviert war, sondern es sind einfach nur zwei Raumvehikel, die im Orbit aufeinandertreffen, erfolgreich aneinander andocken durch ein eigens dafür gebautes Docking-Modul und sich dann eben dort im Orbit zum ersten Mal die Hand schütteln. Das waren der Amerikaner Thomas Stafford und der Russe Alexei Leonov. Und das ist so besonders erstens natürlich, weil es der erste gemeinsame Raumflug dieser beiden Nationen war. Und zweitens, weil auf dem Boden die Länder noch damit beschäftigt waren, sich selbst oder sich gegenseitig und damit irgendwie auch die ganze Menschheit die ganze Zeit an den Rande der Vernichtung zu rücken, weil sie noch Atomsprengköpfe auf sich gerichtet haben. Und das ist das, was es für mich so krass macht. Und deshalb habe ich das auch ausgesucht. Also da oben schütteln sich die beiden, die Nationen, die Hand und unten, ja, unten herrscht der Kalte Krieg. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Mission stattfindet, das ist im Juli 1975, da hat die Menschheit schon seit 18 Jahren, seit 1957 Sputnik in den Weltraum gelangte, zum ersten Mal versucht, Menschen da hochzuschicken. Und das stand bisher, also bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich eher unter dem Stern, haha, der Rivalität. Und jetzt mit dieser Mission zwischen Soyuz und Apollo zum ersten Mal gibt es eben eine Kollaboration zwischen der USA und der Sowjetunion.
Und auch die erste Apollo-Mission, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die nicht zum Mond ging, ne? Also soweit ich mich erinnere, war Apollo 17 der letzte Flug zum Mond oder zumindest der letzte Flug, der Menschen zum Mond gebracht hat.
Apollo 17 war der Flug zum Mond und dann Apollo 18 ist eben diese gemeinsame Mission. Und was haben die dann da oben gemacht, nachdem sie sich die Hand geschüttelt haben? Natürlich auch öffentlichkeitswirksam mit einer Kamera aufgezeichnet. Sie haben da 40 Stunden quasi zusammengehangen, die Soyuz und die Apollo. Die haben sich ausgetauscht da oben, die haben sich kennengelernt. Spannend finde ich auch noch, dass zwei unterschiedliche Atmosphärengase in den beiden Raumgefährten verwendet wurden und sie deshalb so eine Schleuse dazwischen auch noch einbauen mussten. Und sie haben da oben auch schon experimentiert. Zum Beispiel wurde dort die erste Elektrophorese durchgeführt im Weltall. Das ist so ein Trennverfahren, das mit elektrischer Spannung fungiert und eben molekulare Dinge voneinander trennt. Sie haben den Schlupf von bestimmten Fischen beobachtet in der Schwerelosigkeit. Sie haben sich gegenseitig Blut abgenommen, um Immunzellen zu beobachten. Genau. Und ich habe diesen Einstieg jetzt zu der heutigen Folge gewählt aus zwei Gründen. Erstens habe ich mir dieses Video angeguckt und ich habe so eine ganz komische Gänsehaut gekriegt, weil ich gedacht habe, es ist irgendwie unheimlich krass und dieses Ereignis hat so eine abartige Symbolkraft irgendwie, wenn man sich überlegt, dass die Nationen sich unten bekriegen und oben die Hand geben. Und jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, denke ich mir so, naja, es hätte halt alles auch anders laufen können. Also ich bin kein Historiker, aber der Kalte Krieg hätte vielleicht auch heiß werden können. Und der Weltraum hätte halt vielleicht auch unter dem Stern der Rivalität erforscht werden können und militarisiert werden können. Und stattdessen haben wir jetzt heute seit 20 Jahren eine internationale Raumstation im Orbit, die von 16 Nationen erbaut wurde. Und die Mission dieser Raumstation ist eben hauptsächlich Forschung, Wissenschaft.
Und Wissenschaft kennt keine Grenzen.
Genau, kennt keine Grenzen und auch keine Nationen in der Hinsicht, also zumindest nicht im Weltorbit. Und das finde ich halt wirklich bemerkenswert. Und ich glaube nicht, dass das unausweichlich war, beziehungsweise dass das nicht auch hätte anders laufen können. Und deshalb ist diese erste Mission inmitten des Kalten Krieges zwischen der Sowjetunion und den USA so besonders für mich. Und ich möchte die Folge heute dem Weltraum widmen und der Wissenschaft. Und auch der Kollaboration. Und deshalb möchte ich heute in meiner Sammelsuriumsfolge einfach ein bisschen darüber quatschen, was denn für spannende biologische Experimente, Forschungsfelder auf der ISS und im Weltraum so im Großen und Ganzen stattfanden und stattfinden. Genau, das ist unser Plan heute.
Oh ja, sehr schön.
Super.
Ich bin ja ein kleiner Raumflug-Nerd.
Ich weiß. Und du weißt eventuell fast, also über die technische Seite eventuell mehr als ich.
Weiß ich nicht, werden wir sehen.
Genau, ja. Aber also auf jeden Fall habe ich sowieso, seitdem dieser Rover gelandet ist letzte Woche, meinen Kopf voller Sterne, von daher hat das ganz gut reingepasst. Ich gucke mir eigentlich nur noch irgendwelche Videos an, wo Astronauten auf der ISS irgendwie Sachen trinken oder Dinge tun und finde das ganz, ganz großartig. Also.
Das ist auch großartig.
Genau. Sojus heißt übrigens Union oder Einheit auf Russisch. Finde ich auch noch schön. Vielleicht ein paar Zahlen zum Beginn. Ich habe ja vorher schon gesagt, die ISS ist seit 20 Jahren da oben. Am 2. November 2000 wurden da die Luken geöffnet und die ersten Bewohner zogen ein. Seitdem sind ungefähr 3000 verschiedene Experimente da oben durchgeführt worden. Das ist schon mal eine sehr beachtliche Anzahl. Fast die Hälfte davon fiel in den Bereich Biologie und Biotechnologie. Und generell, was man natürlich sehr ausgiebig erforscht, ist die Auswirkung von so einem Raumflug, von Schwerelosigkeit, von der Strahlung auf den menschlichen Körper, aber auch auf alle möglichen anderen Organismen. Das macht man offensichtlicherweise auch deswegen, weil man halt die Raumfahrt verbessern will und vielleicht auch mit dem Hinblick auf eventuell längere Missionen, die dann zum Beispiel zum Mars gehen könnten, möchte man natürlich wissen, wie man das alles möglichst mit wenig Verlusten für die Gesundheit der Astronauten durchführen kann. Aber auch andere Dinge, wie zum Beispiel Grundlagen der Zellbiologie oder auch Pflanzenbiologie, werden da oben erforscht. Wir fangen mal an mit den tierischen Reisenden ins All. Da habe ich natürlich erstmal nachgeschaut.
Laika.
Genau, was war denn der erste Organismus oder das erste Tier im Weltraum? Und du hast es schon gesagt, Laika, die Hündin Laika, das ist wahrscheinlich den meisten ein Begriff. Es gab aber davor schon Lebewesen, die in den Weltraum geschossen wurden sozusagen. Die allerersten, die ich hierzu gefunden habe, waren 1947 Fruchtfliegen, also Drosophila melanogaster auf Schlau, die die USA in einer alten V-2-Rakete für ungefähr 3 Minuten in 108 Kilometer Höhe geschossen hat. Und die haben das auch überlebt. Also das waren wirklich die allerersten, die mit Absicht da hoch geschossen wurden. Genau.
Und 108 Kilometer ist gerade so Weltraum, ne? Man sagt, der Weltraum beginnt an der sogenannten Kármán-Linie und die ist auf 100 Kilometer.
Genau, das ist also gerade so die Grenze. Zum Vergleich vielleicht die ISS, die schwimmt auf 408 Kilometer Höhe ungefähr.
Die schwimmt nicht.
Die schwimmt nicht, die fliegt. Auch das tut sie nicht, sie schwebt eigentlich.
Eigentlich, ganz eigentlich fällt die ISS um die Erde drumherum.
Ja, stimmt. Immer angezogen oder noch gehalten durch die Anziehungskraft.
Man kann sich vorstellen, wenn man einen Ball nach vorn wirft, komplett gerade, dann wird er irgendwann wieder auf die Erde fallen, weil er gebremst wird. Wenn man den aber so schnell wirft, dass er sozusagen um die Erdkrümmung drumherum fällt und davon ausgeht, dass es keine Luftreibung gibt, dann wird er, naja, die ganze Zeit um die Erde drumherum fallen, sozusagen. Und das ist genau das, was die ISS macht.
Mhm.
Die hat man hochgeschossen und so stark beschleunigt, dass sie um die Erde drumherum fällt, weil die Flugbahn, die sie beschreibt, mit der Erdkrümmung gleich ist, sozusagen. Habe ich das einigermaßen verständlich erklärt?
Ich denke schon. Also was wir mitnehmen aus dieser Erklärung von dir ist, die ISS schwebt nicht, sie fliegt nicht, sie schwimmt nicht, sie fällt.
Und alles mit ihr und in ihr fällt, in der gleichen Geschwindigkeit wie die ISS.
Alles fällt. Ich bin mal gespannt, was die Google-Suche zu unserem Podcast nach dieser Folge ergeben wird. Gut. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Wir waren aber dabei, dass die Fruchtfliegen die ersten Lebewesen waren, die gerade es mal so aus der Atmosphäre rausgeschafft haben. Dann kam natürlich irgendwann Laika. Laika war eine Hündin, die durch die Russen im Sputnik 1 im Jahre 1957 in die Umlaufbahn befördert wurde. Sie war das erste Säugetier im Weltraum. Ihre Geschichte ist tatsächlich eher tragisch. Also sie war erstens ein Straßenköter. Man ist damals nämlich auch davon ausgegangen, dass Straßenköter oder Hunde, die eben nicht in Menschenhand aufgewachsen sind oder gelebt haben, widerstandsfähiger sind und mit schwierigen Situationen besser klarkommen, weil sie das halt jeden Tag auf der Straße auch machen. Also die Straße hat sie geformt. Und es war nie geplant, dass Laika wieder die Erde erblickt, sondern sie ist dann auch als Sputnik wieder dem Erdboden entgegenfiel. Diesmal nicht mit der Krümmung entlang, sondern wirklich durch die Atmosphäre durchfiel, ist sie mit Sputnik zusammen verglüht. Es folgten dann mehrere Hündinnen und Hunde. 1960 haben zwei Hündinnen, Strelka und Belka hießen die, als erste Lebewesen oder als erste Hunde einen Tag im All verbracht und sind lebendig wieder runtergekommen. Und das alles war natürlich in Vorbereitung für den ersten Menschen, der die Umlaufbahn der Erde erreicht hat. Und das war, wie wir alle wahrscheinlich wissen, Juri Gagarin am 12. April 1961. Und der hat, nachdem er wieder auf dem Erdboden war, auf einem Bankett gesagt: Ich weiß immer noch nicht, wer ich jetzt bin, der erste Mensch oder der letzte Hund im All. Nach diesen, nach Hunden, Fruchtfliegen, folgten natürlich ganz viele andere Tiere. Affen waren zum Beispiel oben, Plattwürmer, aber auch Ameisen. Und darum geht's in meinem ersten kleinen Experiment, das ich euch vorstellen möchte, was auf der ISS durchgeführt wurde. Und ich habe mir das ausgesucht, auch weil es ein sehr schönes Wortspiel provoziert. Und zwar geht's da nicht um Astronauten, sondern um Enchonauts, also um Ameisen im Weltall.
Ha, 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 ha.
Ha, 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 ha. Ja, es tut mir leid. Also ich bin ein Fan von sowas. Gut. Also Ameisen waren auf der ISS, nicht nur irgendwelche, sondern gemeine Teppichameisen waren 2014 in, ich glaube, 10 Kolonien insgesamt auf der ISS unter der Leitung von Deborah Gordon. Und was man mit diesen Ameisen dort oben hauptsächlich erforschen wollte, war, wie sich die Schwerkraft bzw. das Fehlen derselben auswirkt auf das kollektive Suchverhalten dieser Tiere. Kollektives Suchverhalten, müssen wir kurz darüber reden. Also das ist quasi das Verhalten eines Ameisenstammes oder eines irgendwie anders gearteten Kollektivs aus Organismen, was eben dann zur Folge haben soll, dass man eine möglichst große Fläche möglichst schnell und möglichst gründlich durchsucht. Und dabei gibt es eben so ein paar Probleme. Erstens muss man immer entscheiden, was jetzt gerade wichtiger ist, entweder Fläche abzudecken oder gründlicher vorzugehen. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man auf einem großen Fußballfeld einen Schlüssel verliert. Dann muss man ja sehr gründlich gucken, weil der Schlüssel eben sehr klein ist. Man hat aber auch eine sehr große Fläche zu bedienen. Und da diesen Trade-off zu finden, das ist eben Gegenstand der Forschung. Und Ameisen arbeiten da hauptsächlich mit sehr lokalen Informationen. Also die haben ja keine Zentralregierung. Ameisenstämme haben zwar eine Königin, aber die ist hauptsächlich fürs Eierlegen zuständig und nicht dafür, irgendwie die nahrungssuchenden Arbeiter zu koordinieren. Das heißt, sie müssen sich selber im Feld sozusagen entscheiden, was sie jetzt machen. Und das machen sie dadurch, dass sie die Individuendichte erkennen können, zum Beispiel durch chemische Signale, durch Duftstoffe, die andere Ameisen hinterlassen oder auch durch Berührungen. Jetzt wieder zurück zum Fußballfeld, kann man sich das so vorstellen, wenn man 100 Freunde dabei hat, dann muss natürlich jeder Freund einen kleineren Bereich abdecken. Wenn man nur einen Freund dabei hat, wie es in Corona-Zeiten gerade wahrscheinlicher ist, dann hat man sehr viel mehr Fläche, sehr weniger gründlich abzudecken.
Also keine Schlüssel verlieren auf Fußballfeldern, nicht jetzt.
Nicht jetzt, nicht jetzt. Also wenn ihr 100 Freunde habt, dann könnt ihr das wieder machen. Jetzt ist schwierig, genau. Ameisen machen das in der Regel sehr, sehr gut. Wie machen die es wohl im Weltraum unter Einfluss von Schwerelosigkeit, was glaubst du? Besser oder schlechter?
Gute Frage. ich weiß es nicht. Ich hab nicht wirklich eine Idee, aber ich bin sehr gespannt.
Ja, also tatsächlich machen sie es sehr viel schlechter.
Und ja, das war eigentlich zu erwarten.
Das war eigentlich klar. Das habe ich mir auch gedacht. Ich habe da so ein paar Studien gelesen, dachte mir so, oh ja, jetzt kommt da irgendwie noch was total Überraschendes. Aber tatsächlich machen sie es einfach schlechter. Und das hat auch einen witzigen Grund. Und zwar können Ameisen ja sehr gut auch an vertikalen Flächen laufen. Das ist auch in der Schwerelosigkeit so. Allerdings verlieren sie tatsächlich ständig den Halt, schweben dann durch die Gegend und kommen irgendwo anders wieder auf den Boden. Und da funktionieren natürlich solche Mechanismen wie Dichtebestimmung anhand von Berührungen nicht mehr so gut. Und es führt dazu, dass sie dieses kollektive Suchverhalten nicht mehr ganz so effektiv ausführen können, zumindest am Anfang. Sie passen sich aber super schnell an und kriegen das trotzdem unter diesen erschwerten Umständen noch erstaunlich gut hin. Und das ist so ein bisschen der Knackpunkt. Denn was hat man jetzt davon, wenn man sich Ameisen anguckt, die irgendwie in so einem Terrarium auf der ISS durch die Gegend fliegen? Naja, was man davon hat, beziehungsweise das ganz große Stichwort, was in dieser Hinsicht dahinter steht, sind Algorithmen, die man zum Beispiel braucht, um Robotern dieses Suchverhalten beizubringen. Denn wenn man sich eben Ameisen anschaut und auch anschaut, wie sie mit Bedienungen zurechtkommen, die vielleicht nicht ihrer natürlichen Umgebung entsprechen, dann kann man davon eventuell neue Algorithmen ableiten, die dann so einem Roboterkollektiv eben auch ein effektives Such- und Rettungsverhalten antrainieren können. Genau. Und das ist so das, was man mit den Ameisen da oben macht. Okay, das war Nummer 1, die Ameisen, die Enchonauts. Jetzt haben wir ganz viel über Tiere gesprochen. Ich habe natürlich auch nachgeguckt, was die ersten Pflanzen im Weltraum waren. Das weiß man wahrscheinlich nicht so aus der Pistole geschossen wie bei Laika. Die ersten Pflanzen im Weltraum waren nämlich Mais-Samen. Schon viel früher als die Fruchtfliegen, oder nicht viel früher, aber ein bisschen früher, und zwar im Juli 1946 ebenfalls von der USA in V2-Raketen in die Umlaufbahn befördert. Damals ging es hauptsächlich darum, erstmal zu gucken, was denn die Strahlung da oben mit lebendigem Gewebe macht. Und danach folgten sehr viele verschiedene weitere Samen, Kartoffeln, Baumwolle, also ganz verschiedene Dinge. Und dann in einer sehr schönen Aktion oder einer zumindest sehr, weiß nicht, inspirierenden Idee wurden 500 Baumsamen, die sogenannten Moon Trees, von Apollo 15 im Jahr 1971 in den Mondorbit geschossen. Und die sind dann da ein paar Runden um den Mond geflogen und kamen dann wieder zurück. Und dann hat man die zum Keimen gebracht. 420 von diesen 500 Baumsamen sind tatsächlich auch aufgegangen. Und man hat sie eingepflanzt neben Kontrollbäumen, die eben nicht im All waren. Und siehe da, sie wuchsen, ohne irgendwelche anderen Merkmale zu zeigen, wie ihre Brüder auf der Erde.
Gibt es einen Grund, warum man die dafür in Mondorbit schießt? Hätte da nicht auch irgendwie ein Low-Earth-Orbit gereicht?
Ja, hätte wahrscheinlich auch gereicht. Ich glaube, der Grund dahinter war wirklich so ein bisschen dieses symbolische Ding, dass man dann so Mondbäume hat. Und also das war auch irgendwie ein großes Ding. Und die Bäume sind ja heute auch in allen möglichen Staaten der USA verteilt. Also man hat die großflächig verschenkt und zu Zeremonien irgendwo eingepflanzt vor Regierungsgebäuden in Städten. Jeder hat irgendwie so einen Mondbaum. Also in der USA stehen 420 von diesen Mondbäumen rum im ganzen Land verteilt. Und ich glaube, der Grund, warum die zum Mond mussten oder diesen Mondorbit, war hauptsächlich der, dass man sie dann hinterher Mondbäume nennen konnte.
Ja gut, ich gebe zu, das ist ja auch wirklich ziemlich cool.
Ja eben, also ich hätte auch gern einen Mondbaum im Garten, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, ja, also abgesehen von der Symbolik war hier halt immer auch noch das Ziel zu gucken, ob denn nach so einem sehr strapaziösen Ausflug noch ein Baum aus so einem Samen wärmen kann.
Und in der Rakete war wahrscheinlich sowieso noch Platz für eine Handvoll Samen.
Ja, bestimmt, also so viel Platz nimmt das ja tatsächlich nicht weg. Ein paar Ameisen, Fruchtfliegen und Samen kriegt man immer unter.
Ja, selbst in einer kleinen V2-Rakete.
Ja. Wenn man Pflanzen ins All schickte oder jetzt auch auf der ISS beobachtet, dann hat das oft den folgenden Grund. Und zwar will man natürlich irgendwann im Hinblick auf längere Missionen, zum Beispiel zum Mars, im besten Fall auch Pflanzen im Weltraum anbauen können. Das ist so der eine große Aspekt, da kommen wir später dazu. Es gibt aber auch noch einen anderen großen Aspekt, der eher in die Grundlagenforschung Richtung geht. Und zwar weiß man jetzt besser Bescheid durch Experimente, die auf der ISS ausgeführt wurden, wie Pflanzen denn eigentlich mit der Schwerkraft umgehen, beziehungsweise wie das ihr Wachstum beeinflusst. Es gibt ja bei so einem Pflanzenwachstum generell zwei große Kräfte, die der Pflanze sagen, in welche Richtung sie wachsen soll. Das nennt sich einmal Gravitropismus und einmal Phototropismus. Gravitropismus bezeichnet die Wachstumsrichtung zur Schwerkraft hin, beziehungsweise von der Schwerkraft weg, aber auf jeden Fall in Relation zu Schwerkraft. Und Phototropismus ist das Gleiche in Relation zum Licht. Gravitropismus, das erkläre ich kurz, das funktioniert in Pflanzen durch sogenannte Statozyten. Das sind spezialisierte Zellen und die haben eben die Aufgabe, die Schwerkraft wahrzunehmen. Und wie funktioniert das? In diesen Statozyten sind sogenannte Statolithen zu finden. Das sind zum Beispiel bei höheren Pflanzen sind das kristalline Strukturen. Bei niedrigeren Pflanzen sind es oft auch einfach nur so Stärkekörner. Also quasi wie so Kugeln kann man sich das vorstellen. Und diese sitzen in diesen Statozyten, werden vom Zytoskelett einerseits gehalten und andererseits eben von der Schwerkraft beeinflusst, also in meisten Fällen nach unten gezogen. So. Und wenn jetzt die Schwerkraft zum Beispiel plötzlich aus einer rechten Richtung kommt, dann werden diese Statolithen eben nach rechts gezogen, treffen dann irgendwann auf die Pflanzenzellwand, wo Sensoren sitzen, die eben die Berührung wahrnehmen können. Und das führt dann dazu, dass an dieser Seite der Zellwand das Einlagern von Zellwandbestandteilen verhindert wird oder gehemmt wird. Und dann natürlich kann man sich das vorstellen, wenn auf der einen Seite wird nicht mehr gewachsen, auf der anderen Seite wird munter weiter gewachsen, dann krümmt sich die Wurzelspitze eben in Richtung der Schwerkraft, also in der Richtung, in der der Statolith auf die Zellwand trifft. Was ich auch noch ganz witzig finde, ist, es gab so einen Bericht über in Hohenheim stattfindende Forschung, was so ein bisschen die Vorbereitung zu den Pflanzen im All war. Und da hat man erstmal versucht, die in einer vertikalen wachsen zu lassen, in einer horizontalen meine ich. Heute verwechsel ich das echt ständig. Also in einer horizontalen. Dazu hat man quasi die Blumentöpfe einfach an die Wand gehängt, nicht nur an die Wand gehängt, sondern in so eine Vorrichtung eingespannt, die sich kontinuierlich dreht. Und dadurch sind die Statoliten eben nicht mehr die ganze Zeit an einer Seite der Zellwand, sondern werden halt ständig in so einer Schwebe gehalten, weshalb die Pflanze dann nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und einfach gerade wächst. Und so kriegt man dann vertikale Pflanzen hin. Ja, wie eingangs schon in diesem Blog erwähnt, ist natürlich ein wichtiges Forschungsfeld auf der ISS, wenn es um Pflanzen geht, auch der Versuch, dass man da oben Nahrungsmittel anbaut. Dabei wurde bisher vor allem Blattgemüse angebaut, also zum Beispiel Römersalat 2015 und Chinakohl 2017. 2020, also letztes Jahr, gab es auch mal Radieschen. Der Grund dafür, dass es hauptsächlich erstmal Salat gab, ist, dass es deutlich einfacher ist, essbare Pflanzenteile zu produzieren, wenn man dafür nicht blühen muss, wie das zum Beispiel bei Tomaten oder sowas der Fall wäre. Denn Tomaten sind ja Früchte, die eben dann aus den Blüten entstehen. Und da muss man als Pflanze durch deutlich kompliziertere Lebensabschnitte durch als so ein Salat, der prinzipiell einfach nur wachsen muss. Witzig fand ich an der Geschichte, dass alles, was da oben bisher angebaut und verzehrt wurde, erstmal zurück auf die Erde ging und erst als die Freigabe aus Houston oder aus einer anderen Überwachungsstation eben kam, dass das sicher ist zum Verzehren, durften die Astronauten in der ISS vom Blattgemüse naschen.
Nicht, dass sie krank wären vom Space Salad.
Ja, genau, Space Salad, aber Approved Space Salad.
Safe Space Salad.
Alles klar, geblüht hat es da oben trotzdem, aber auch schon mal. Jetzt nichts, was man essen kann, aber 2016 hat man Zinnien angepflanzt. Das sind so super schöne Blumen und die haben zwar jetzt, also nicht so schön wie auf Erden, geblüht, aber tatsächlich konnte man Blüten produzieren, die man auch auf vielen Bildern und auch auf unserem Episodencover dann später sehen kann übrigens. Genau, also geblüht hat es auch schon auf der ISS. Nicht nur Zinnien, sondern irgendwann hat mal jemand Zucchinis auch angepflanzt. Und dafür gibt es, das verlinke ich auch, ein schönes Tagebuch einer Zucchini auf der ISS, das einer der Astronauten als so Blogbeitrag auf der NASA-Seite geschrieben hat. Also, es wurde schon viel gegärtnert auf der ISS. Ein kleines Experiment, das ich jetzt hier nochmal kurz besprechen möchte, kommt allerdings aus China und wurde auch nicht auf der ISS durchgeführt, sondern auf dem Mond. Und zwar hat China erst 2019, also ist noch gar nicht so lange her, einen Mondrover auf die der Erde abgewandte Seite des Mondes platziert. Der heißt Chang'e 4. So müsste man es eigentlich aussprechen, glaube ich, hoffe ich.
Ansonsten Sprachnachricht bei Instagram, ihr wisst
ja schon. Ganz genau. Sagt mir einfach, wenn ich Blödsinn mache. Also Chang'e 4, der landete, wie gesagt, auf der erdabgewandten Seite des Mondes und an Bord hatte er eine etwa 3 Kilogramm schwere Aluminiumkonstruktion. Und diese Konstruktion, diese Kiste sozusagen, enthielt verschiedene Spezies, genauer gesagt 6 Organismen, und zwar Baumwollsamen, Kartoffeln, Rapssamen, Arabidopsis thaliana, das ist so ein Ackerschachtelhalm, das ist ein Modellorganismus in der biologischen Pflanzenforschung, und dann außerdem Fruchtfliegen und Hefepilze. Und mit dieser Kiste, mit den 6 Organismen, wollte man eben schauen, ob sich damit so eine autarke Biosphäre auf dem Mond etablieren kann. Und das hat auch ganz gut geklappt am Anfang. Also am 7. Januar 1991 vermeldete China, die Baumwolle sprießt. Da sind als erstes die Sprosse herausgeschossen und man war sehr guter Dinge. Leider ist dieses sehr spannende Experiment allerdings nicht die geplanten 100, sondern nur 40 Tage alt geworden nach der Landung, weil dann brach eine sehr kalte und offensichtlich nicht so in dieser Form vorhergesehene Mondnacht über die Biosphäre herein, was dann zur Folge hatte, dass die Temperatur auf minus 52 Grad abgesunken ist, irgendein System ausgefallen ist in dieser kleinen Alukiste und leider alle Organismen erfroren sind. Also es ist super schade, aber prinzipiell ist die Idee dahinter halt auch sehr spannend, weil man will ja natürlich auch irgendwie in Zukunft so wenig wie möglich ständig von der Erde wieder aufladen müssen oder auftanken müssen, weshalb es halt super wäre, wenn man es schafft, dass so eine Art autarke kleine Lebenswelt im besten Fall mit Wasserkreislauf und Energiekreislauf sich irgendwie im All etablieren lässt. Genau. Von daher sehr spannender Ansatz auf jeden Fall. So, jetzt sind wir am Ende des Pflanzenblocks. Jetzt hatten wir Tiere, jetzt hatten wir Pflanzen. Es kommt noch eine letzte kleine Studie, oder eigentlich ist es eine sehr, sehr große Studie mit sehr, sehr, sehr vielen Publikationen, die daraus entstanden, zum Thema Menschen im All. Und zwar geht's da um zwei besondere Herren, die nennen sich Mark und Scott Kelly. Hast du von denen schon mal gehört?
Selbstverständlich.
Sehr gut.
Zwei Zwillinge. Sehr sympathische Menschen übrigens.
Mega, ja, ja, total.
Also ich kenne sie nicht persönlich, aber ja. Ich kann es empfehlen, YouTube-Videos von den beiden anzuschauen. Die sind genau. Wirklich sehr, sehr spannend.
Es gibt genug Interviews und Videos von den beiden. Und die Studie, auf die ich hinaus will, ist die große NASA-Zwillingsstudie. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Sie haben das ihr Glück beim Schopfe gepackt, dass sie zwei eineiige Zwillinge in ihrem Astronautenkorps haben, die auch noch unglaublich erfahrene Astronauten sind, vor allem Scott Kelly, der ist mit 520 Tagen im Weltall insgesamt der erfahrenste NASA-Astronaut bisher.
Und auch der Mensch mit der längsten Zeit am Stück im All, ne?
Ja, genau, mit der längsten Zeit am Stück im All, der war nämlich 340 Tage am Stück im All, also fast ein ganzes Jahr. Und das war auch genau die Zeit oder ein Großteil der Zeit, in der diese Studie durchgeführt wurde. Es war nämlich so, dass sein Bruder Mark blieb auf dem Boden und Scott ist eben dieses fast ganze Jahr ins All geflogen. Und das hat jetzt ermöglicht, dass man eben sehr genau anhand von zwei Individuen untersuchen kann, welche Auswirkungen die Raumfahrt denn hat. Und warum sind Zwillinge in der Hinsicht so ein großer Glücksfall? Du kannst das auf jeden Fall beantworten, Erik. Was ist das Besondere daran, dass es eineiige Zwillinge sind?
Na, die sind genetisch identisch und genau das möchte man ja untersuchen. Also man möchte wissen, welchen Einfluss auf die DNA die Umgebung da oben nimmt. Wahrscheinlich insbesondere die Strahlung.
Ganz genau.
Das heißt, Zwillinge nehmen, den einen am Boden lassen und vorher vergleichen, feststellen, die sind identisch, hinterher vergleichen, feststellen, die sind nicht mehr identisch.
So ist es. Ein großer Quell der Unsicherheit bei solchen Studien fällt durch die genetische Gleichheit der beiden nämlich schon weg. Und zwar die Variabilität im Genom, die wir ja also intraindividuell sowieso in sehr hohem Maße teilweise haben, was dazu führt, dass unterschiedliche Leute mitunter sehr anders agieren oder reagieren auf Umwelteinflüsse. Und das fällt bei den beiden eben weg. Und so hat man dann einen Riesensatz an Daten generiert während dieses Aufenthalts von Scott da oben. Und wie du gerade gesagt hast, wurden vor seinem Aufenthalt, während seinem Aufenthalt und nach seinem Aufenthalt sehr viele Proben genommen von beiden, also von Mark und Scott. Man hat da, ja, also alles, was man so kriegen konnte, quasi Blut, Urin, Stuhl, Speichel und auch ganz viele Leistungs- und Kognitionstests hat man gesammelt und ausgewertet. Und die generelle Frage war eben, was macht so ein Weltraumflug, vor allem so ein langzeitiger, mit dem menschlichen Organismus? Und ich kann jetzt nicht alles erzählen, was die da rausgefunden haben. Es gibt wirklich eine Riesenflut an Publikationen, die irgendwas damit zu tun haben. Weil man natürlich mit den Samplen alles nur Erdenkliche an Tests, an Sequenzierungen und so durchgeführt hat und die Daten auch, glaube ich, noch gar nicht bis zu Ende ausgewertet sind. Aber so ein paar Sachen habe ich mir rausgesucht, die ich relativ spannend fand. Das erste Ergebnis nach dieser Studie betrifft die sogenannten Telomere. Erik, du weißt natürlich, was Telomere sind.
Na klar, das sind die Enden von Chromosomen.
Ganz genau. Am Ende unserer Chromosomen, da hängen so repetitive Sequenzen dran. Das heißt, es ist immer die gleiche Abfolge an Basen, die sich immer und immer und immer wieder wiederholt. Und das funktioniert oder das fungiert so als eine Art Schutz, also eine Kappe am Ende von diesem langen Chromosomenschlauch oder von diesem langen Chromosomenfaden. Und diese Telomere sind jetzt insofern auch besonders, weil die sich bei jeder Zellteilung ein Stückchen verkürzen. Und das liegt daran, dass dieses Enzym, das dafür da ist, dass es die DNA eben dupliziert, am Ende des Chromosomenstranges nicht mehr bis ganz zum Ende kommt. Das heißt, es schreibt dieses Telomer nicht mehr komplett ab und ein Stückchen fehlt. Und die Tochterzelle hat dann eben ein Telomer, das ein kleines Stückchen kürzer ist. Und das ist eben auch etwas, woran man erkennen kann, wie alt eine Zelle ist, beziehungsweise wie oft sie sich schon geteilt hat. Und wenn dieses Telomer eine gewisse Länge unterschreitet, dann führt das meistens dazu, dass eine Zelle stirbt oder eben keine Teilungen mehr vollführen kann. Es gibt so ein paar Zellen, bei denen das ausgeschalten ist. Und das sind Keimbahnzellen, also Eizellen und Spermien. Ist natürlich auch logisch, weil es wäre, wenn die quasi von Generation zu Generation kürzer werden würden, auch in diesen Keimbahnzellen, die eben die nächste Generation begründen, dann würde das nicht mehr funktionieren, wenn sich die Keimzellen schon nicht mehr teilen können und wir könnten halt keine Nachkommen mehr bilden. Deshalb gibt es zum Beispiel in diesen Zellen ein Enzym namens Telomerase, was eben in der Lage ist, diese Telomere wieder zu verlängern. In Krebszellen ist dieses Enzym oft auch wieder angeschalten. Also die können sich ja unendlich teilen, was eben auch damit zu tun hat, dass die Telomere nicht kürzer werden. Jetzt kommen wir zu unseren beiden Astronauten zurück. Man hat da nämlich auch die Telomere angeschaut von Scott und Mark. Vor dem Flug war die Verteilung von langen und kurzen Telomeren zwischen den beiden ähnlich und auch die Länge war ähnlich. Was ist also jetzt mit Scotts Telomeren passiert, während er auf der ISS vor sich hin schwebte oder fiel, je nachdem? Erik, hast du eine Idee, was da passiert sein könnte?
Es gibt ja eigentlich nur drei Möglichkeiten. Entweder die wurden nicht kürzer oder sie wurden kürzer oder sie wurden länger.
Mhm.
Wobei ich nicht wirklich weiß, wie sie länger werden sollen.
Ja.
Also gehe ich mal davon aus, es entweder passiert gar nichts mit den Telomeren oder sie wurden kürzer.
Also tatsächlich ist das Erstaunliche, sie wurden tatsächlich länger. Und
was?
Ja, und keiner weiß so richtig, warum.
Ach schön, dass ich da nicht der Einzige bin.
Nee, also ich habe zumindest noch keine richtige Antwort darauf gefunden. Vielleicht habe ich auch irgendwie dann die entsprechende Publikation übersehen, aber es wird überall berichtet, dass die Telomere tatsächlich länger geworden sind, während Scott im All war. Und das Spannende,
was?
Ja, ich verstehe es auch nicht. Und das Spannende ist jetzt, nachdem er wieder unten war, sind die Telomere innerhalb von 48 Stunden mehr oder weniger auf die Vorflugslänge wieder zurückgegangen. Also sie sind wieder verkürzt. Und dann im Nachgang, also man hat die bis zu 6 Monate nach diesem Weltraumflug, hat man die noch weiter beobachtet, hat man festgestellt, dass auch die Verteilung sich verändert hat. Also dass man im Gegensatz zu Mark bei Scott sehr viel weniger Telomere insgesamt wiedergefunden hat in den Samples und sehr viel mehr Zellen eben Telomere hatten, die unter der Nachweisgrenze schon verkürzt waren. Also insgesamt ist das schon so, dass diese Strahlung zumindest nach Landung oder allgemein der Stress der Raumfahrt wohl Auswirkungen hat auf die Zellalterung und das ist eben evident durch die verkürzten Telomere. Aber während des Flugs sind die länger geworden. Das kann jetzt natürlich sein, dass das irgendwie, vielleicht auch mit den Tests zu tun hat oder dass die Samples nicht richtig, ja, konserviert wurden oder weiß der Geier. Aber
ich wollte es gerade sagen, also wenn man innerhalb von 48 Stunden wieder auf Normallänge zurückkommt, dann klingt das so, als ob man irgendwas Falsches gemessen hat.
Ja, klingt völlig verrückt auf jeden Fall. Aber es ist ja auch nicht so, dass man von diesem Aufenthalt nur eine Probe hat, sondern die haben den über ein Jahr lang kontinuierlich gesampelt. Und es ist halt immer so gewesen. Es gibt noch so.
Vielleicht funktioniert das Sampling im Weltall.
Ja, das kann natürlich sein. Es gibt so ein bisschen eine Sache daran. Man hat natürlich eigentlich auch die Telomerase nachweisen wollen in diesen Samples. Das ging aber nicht. Und das lag am Transporten. Das hat man auch mal nachprobiert mit Samplen von Mark, die man auf der Erde 24 Stunden durch die Gegend gefahren hat. Was dann auch dazu geführt hat, dass das Enzym eben degradiert ist und man das nicht mehr nachweisen konnte, also diese Telomerase, das Enzym, was für die Verlängerung zuständig wäre. Allerdings hatte dieser Transport eben keine Auswirkungen, zumindest bei Mark-Samples, auf die DNA-Qualität oder die Fähigkeit, dass man da noch die Telomere bestimmen konnte. Und es kann natürlich sein, dass das wirklich einfach ein Transportproblem war. Es kann aber auch sein, dass es irgendwas Krasses ist, was noch keiner versteht und was uns irgendwann nochmal, wenn wir die Lösung dafür haben, die Kinnlade runterfallen lässt. Wer weiß.
Ja, tut's ja jetzt schon so ein bisschen.
Tut's jetzt schon, genau. Auf jeden Fall super spannend.
Ja, faszinierend.
Das ist auf jeden Fall eine Sache, die man rausgefunden hat. Wichtig für die bodenbewohnende Bevölkerung ist diese ganze Forschung in die Telomerarchitektur auch deswegen, weil, wie man ja vorher schon bei der Erklärung vielleicht gemerkt hat, dass ein ganz wichtiger Indikator dafür ist, wie alt eine Zelle ist oder zum Beispiel auch bei Krebszellen, wenn man das eben irgendwie wieder umkehren kann, dass die Telomere nicht mehr ständig verlängert werden können, dann können die vielleicht auch besser im Zaum gehalten werden. Also das zu verstehen ist super wichtig für ganz viele Krankheitstherapien. Was hat man noch gemacht? Eine zweite Sache möchte ich noch kurz vorstellen und zwar, weil es auch wieder so schön in unseren Anfang passt der heutigen Folge und auch in eine alte Folge von mir. Man hat Scott auch geimpft da oben. Also eine Weltraumimpfung. Er hat eine Grippeimpfung bekommen, eine trivalente Grippeimpfung, also mit 3 verschiedenen Grippestämmen. Und man wollte dann eben sehen, ob es einen Unterschied gibt zwischen den Gedächtniszellen, die nach dieser Impfung entstehen. Haben wir ja auch schon mal versucht zu erklären, was da stattfindet, beziehungsweise ich habe es versucht. Und da konnte man aber feststellen, dass die Impfung im All genauso gut zu funktionieren scheint wie auf dem Boden. Generell ist das Immunsystem auch so eine Sache, die man sich sehr genau anschaut bei Astronauten. Und man weiß schon sehr lang, dass es während des Fluges oft zu so einer gewissen Immunsupprimierung kommt. Also das funktioniert alles ein bisschen schlechter als auf dem Boden. Kann natürlich auch mit Stressleveln zusammenhängen. Und nach der Landung haben die Astronauten meist so einen erhöhten Entzündungsstatus. Also da spielt das alles so ein bisschen verrückt. Aber es ist natürlich auch einfach ein wahnsinniger Stress, dieser ganze Flug, diese ganze Landung. Natürlich gibt es da oben auch erhöhte Strahlung, was alles das beeinflusst. Genau, aber Impfen funktioniert auf jeden Fall.
Gut zu wissen.
Genau, gut zu wissen. Es gibt ganz viele andere Dinge, die man untersucht hat und rausgefunden hat. Man weiß jetzt, dass die Herzmuskeln sich verkleinern, dass die Knochendichte abnimmt, dass die Muskeln natürlich schwinden, dass die ganze Flüssigkeit eher sich in der oberen Körperhälfte ansammelt. Das kann man auch auf den Videos immer sehen, weil die Astronauten da so leicht aufgedunsen oft wirken. Also ganz, ganz viele kleine Bausteine setzen sich eben dort zusammen. Und mit dieser Zwillingsstudie ist man ein ganzes Stück weiter darin gekommen, um das eben wirklich genau und auf molekularer Ebene zu verstehen. Damit bin ich eigentlich am Ende von den drei Themenblöcken, die ich mir ausgesucht habe. Also wir haben über Tiere im Weltraum gesprochen, die Ameisen waren hier unser Vertreter. Wir haben über Pflanzen im Weltraum gesprochen, wir haben über Menschen im Weltraum gesprochen. Am Ende bleibt vielleicht noch die Frage, was bringt denn das alles oder was haben wir hier unten auf Erden davon, dass dort oben bessere Bedingungen für die Astronauten geschaffen werden? Naja, tatsächlich fallen ziemlich viele Erkenntnisse für uns hier unten bei der Weltraumforschung ab. Einerseits natürlich das bessere Verständnis von Grundlagen, wie zum Beispiel dem Tropismus, also Wachstum von Pflanzen. Aber auch konkrete Erkenntnisse, die dann angewandt werden können, sind schon dabei rausgekommen. Also gerade im Bereich zum Beispiel der Rehabilitationsmedizin. Hier sind die Stichworte Muskelschwund und Knochenmasseschwund nochmal zu nennen. Dann technische Dinge wie zum Beispiel neue Systeme zu Wasseraufreinigung kommen von der ISS. Aber auch Erkenntnisse zur Bekämpfung von Krankheiten wie Krebs und Alzheimer. Naja, also für mich ist das relativ leicht zu sehen. Aber ich glaube, wir beide haben uns in den nur 6 Folgen Biophon bisher schon als große Weltraumliebhaber geoutet. Für mich persönlich gewinnt zumindest alles ungemein an Spannung, wenn man den Zusatz in Space dahinter setzt. Aber man liest und hört natürlich auch immer wieder viel Zweifelndes. Das klingt dann oft wie so ein skeptischer Schwabe, der mal wieder fragt, was das wieder alles kostet. Oft wird dann auch gesagt, dass die Weltraumforschung ja doch nur Forschung für weitere bessere Weltraumforschung betreiben würde. Und ja, also man kann es vielleicht schon auch irgendwie nachvollziehen. Wenn man genauer hinguckt, dann bleibt meistens nicht da viel davon übrig. Und vor allem finde ich, dass man halt mit ähnlichen Argumenten eigentlich jegliche Art von Grundlagenforschung in Frage stellen kann. Denn Grundlagenforschung ist halt immer teuer und es ist immer mühsam. Und es ist immer von marginalem Erkenntnisgewinn gezeichnet. Und meistens bringt uns das erstmal gar nichts, sondern erst Jahre später durch die Akkumulation von vielen kleinen Hinweisen führt das dann irgendwann zu einer neuen Herangehensweise oder zu neuen Erkenntnissen, die uns wirklich weiterbringen. Und bei der Forschung im Weltraum ist das halt auch nicht anders. Beziehungsweise vielleicht ist es doch ein bisschen anders, weil oft ziemlich viel Wumms dahinter steckt. Also ich habe heute versucht, ein bisschen zu zeigen, wie uns die biologische Forschung im Weltall eben doch hilft, uns selbst und unsere Umwelt besser zu verstehen. Aber wenn man sich die Frage stellt, was soll das Ganze, dann finde ich persönlich trotz aller Liebe für die Wissenschaft eine andere Sache ganz entscheidend. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Anfang meiner Folge. Und zwar glaube ich, was die Erforschung des Weltraums für uns als Menschheit hauptsächlich bedeutet, ist eine riesengroße Chance, zusammenzuwachsen. Weil da oben ist es völlig egal, was hier unten passiert. Und selbst wenn deine Heimatländer Atomsprengköpfe aufeinander gerichtet haben, kann man sich trotzdem im Weltraum die Hand geben. Und vielleicht muss man das sogar. Weil ich glaube, wenn wir in unserem Sonnensystem irgendwas reißen wollen, dann können wir das halt nur zusammen. Und ganz gut zusammengefasst hat das ein Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe. Da ging es auch darum, dass er sich Gedanken darüber gemacht hat, also der Autor, was denn jetzt der große Benefit der Menschheit wäre, wenn wir tatsächlich dem Mars Rover hinterherreisen und auf dem Mars landen würden. Und er war der Meinung, dass es vielleicht gar nicht so sehr die Tatsache ist, dass Menschen auf dem Mars sind, sondern die Tatsache, dass wenn wir dahin wollen, dass wir da nur zusammen hinkommen können. Und das ist, finde ich, ein ganz schönes Schlusswort.
Ja.
Genau. Und damit möchte ich meine Sammelsuriumsfolge für heute abschließen und ich nenne sie Houston, we have a question. Und das ist, ich verspreche es dir, mein letztes schlechtes Wortspiel in dieser Folge.
Sehr schön. Houston, we have a question.
Ganz genau.
Das gefällt mir. Eine sehr schöne Folge, Clara. Ich finde es immer wieder faszinierend, in die Sterne zu schauen und mir zu überlegen, was wir da oben noch alles entdecken werden. Und ich freue mich drauf, wenn wir Spuren von Leben oder sogar Leben finden werden, wie auch immer das dann aussieht.
Ja.
Das wird mit Sicherheit nicht die letzte Biophon-Folge gewesen sein, die das thematisiert. Jetzt, wo wir den neuen Rover haben, der die einzige Aufgabe hat, nee, stimmt nicht ganz, nicht die einzige Aufgabe, aber der spezifisch dafür designt wurde, nach Spuren von Leben auf dem Mars zu suchen, werden wir hoffentlich ganz viele neue, tolle Erkenntnisse bekommen,
ja, ganz
schon
genau.
Sehr bald. Wir wissen jetzt schon, wie sich der Mars anhört und wir haben Videos vom Mars. Und diejenigen Menschen, die ersten sein werden, die ihre Füße auf den Mars setzen, die werden jetzt gerade ausgebildet. Oder
ja,
sind jetzt gerade, die sind jetzt gerade an ihrem Punkt, an einem Punkt in ihrem Leben, in dem sie vielleicht unseren Podcast hören. Und das, ich finde die Vorstellung extrem faszinierend, dass die Menschen schon existieren, dass es die Menschen schon gibt, die ersten sein werden, die zum Mars fliegen. Man rechnet so mit Ende der 2030er Jahre.
Ja.
Können wir vielleicht damit rechnen, dass die Menschheit persönlich auf dem Mars landet und
also noch auf jeden Fall in unserer Lebzeit, was ich super faszinierend finde.
Ja, ist
weil
auch.
Ich manchmal schon so ein bisschen Neid empfunden habe, als ich dran dachte, dass zum Beispiel meine Eltern oder meine Großeltern die Mondlandung damals im Fernsehen verfolgt haben, was ja auch so ein krasses, vereinendes Ding war. Also ich glaube, die halbe Welt hat dabei zugeguckt, wie die damals aus der Raumfähre ausgestiegen sind und einen kleinen Schritt für einen Menschen, aber einen großen Schritt für die Menschheit getan haben.
Mhm.
Und vielleicht können wir Ähnliches erleben, wenn die Menschheit auf dem Mars landet, wer weiß. Also
höchstwahrscheinlich
wir
das,
ja. Ja, ich bin super gespannt und tatsächlich für alle Leute, die wirklich noch was sehr Verrücktes tun wollen in diesem Jahr, sucht die ESA gerade neue Astronauten.
Ja, also, los.
Genau, ja, falls es euch geht wie mir und ihr den Kopf seit einer Woche voller Sterne habt, dann lasst uns das mal versuchen.
Dann werdet Astronaut.
Genau, es ist sowieso eine sehr seltene Situation, in die man sich wahrscheinlich nicht oft in seinem Leben befindet, in denen man gleichzeitig sein 8-jähriges und sein 80-jähriges Ich glücklich machen kann, indem man sowas einfach mal macht.
Sehr schön. Gibt's noch was hinzuzufügen, Clara, oder sollen wir noch ein bisschen hausmeistern?
Nein, ich glaube, ich habe jetzt genug salbungsvolle Worte verloren und bevor ich mich jetzt weiter in Unionsfantasien ergehe, bin ich fertig mit meiner Folge und ich glaube auch, wir sind für heute fertig.
Sehr schön. Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr uns das mitteilen möchtet oder wenn euch die Folge nicht gefallen hat und ihr uns mitteilen möchtet, warum, dann könnt ihr das tun, indem ihr uns eine E-Mail schreibt unter info@biophonpodcast.de. Ihr könnt uns auf Instagram finden und euch dort mit uns vernetzen. Dort heißen wir biophon.podcast. Twitter biophon.podcast. Wenn ihr uns hören möchtet, könnt ihr das bei Spotify tun, bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr Sterne vergeben und uns eine Bewertung hinterlassen. Wenn ihr das tut, dann finden uns mehr Leute, dann darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Deswegen bewertet uns gern und abonniert uns bei Spotify. Ja, was gibt's sonst noch dazu zu sagen?
Es gibt eigentlich nur noch zu lauschen und zwar auf einen ganz langsam, leise beginnenden Jingle im Hintergrund, der uns auch diese Woche wieder ausleiten möchte aus der Folge. Hörst du ihn, John?
Jetzt, wo du es sagst, ich glaube ja.
Ja, ne? Da ist sowas, genau. Und er wird lauter und in dem Moment möchte ich mich von euch allen verabschieden und sagen, danke, dass ihr wieder dabei wart bei dieser Folge Biophon. Und wir sagen auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Wir hören uns in 2 Wochen. Tschüss.
Tschüss.